Das Abendmahl. Die besten Köpfe der Forschung haben sich immer wieder an diesem größten Rätsel der urgemeindlichen Überlieferung versucht, und weiter als sonst irgendwo gehen hier die Meinungen auseinander. Biografisch ereignete sich nur Spärliches. Eine Abendmahlzeit in einem Gasthause, die vielleicht irgendwie die Tönung eines letztmaligen, schwermütigen Abschiedessens wirklich hatte. Dazu einige wenige andeutende Worte der Todesahnung und Reichsgewissheit, dazu aber noch in herber Dissonanz der verhaltene Hinweis auf die Anwesenheit des Verräters. Erst durch Paulus hat das evangelische Abendmahl seinen Einsetzungscharakter erhalten. Der synoptische Typus steht unter einem Erfüllungscharakter. Was darunter zu verstehen ist, wird unsere Zerlegung der Texte in ihre inhaltlichen Bestandteile ergeben. Erstens. Das jüdische Osterfest hatte, als es im Spätjudentum auch von Jesus und seinen Jüngern gefeiert wurde, eine mehr als tausendjährige Geschichte hinter sich. Es hatte die Israeliten während dieser ganzen Zeit in ihrem wechselvollen historischen Schicksal getreu begleitet. Das Alte Testament erzählt, Moses und Aaron hätten dem Pharao in Ägypten die Bitte vorgetragen, er möchte die ihm Untertanen im Lande Gochen ansässigen Israeliten nach der Wüste beurlauben und dort ihren Oasengott in der angestammten Kultform zu verehren. Exodus 5,2. Darin glaubt man, eine älteste Anspielung der jüdischen Überlieferung auf ihr Osterfest vor sich zu haben. Und dann heißt es, seht, so sollt ihr essen, den Gurt um die Lenden, die Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand, und ihr sollt eilig hinunterschlingen. Das ist das Osterfest zur Ehre von Jahwe. Exodus 12,1 folgende. Dieser Ritus bietet alle Merkmale eines Gemeinschaftsopfers von sozialem Charakter. Ein genau gleiches Opferfest ist allen semitischen Beduinen jenes Wüstenstriches eigen, und noch heute begehen die meisten dieser Stämme nach wie vor ein solches Passa. Das niedere Heidentum feiert solche Gemeinschaftsopfer auf einer Stufe, die noch keinen persönlichen Gott kennt. Der gemeinsame Genuss frisch geschlachteten und hastig verschlungenen Fleisches verband die Glieder desselben Hausstandes magisch zu ein und demselben Leben, weshalb manchmal überdies, um die erfahrene Zauberkraft noch zu verstärken, mit demselben Opferblute Arm und Stirn eingeschmiert wurden. Exodus 13,9,16. So ist das jüdische Passa in der Tat einst ein Totemfest gewesen. Seine Liturgie war ursprünglich dazu bestimmt, die vorhandenen Blutbande unter den Nächstverwandten in einen blutigen Stoffzauber zu erneuern und die Gemeinschaft mit dem Wohnort und dessen Schutztier aufzufrischen. Es war also dieses jüdische Ostern ein beduinisches Herdenfest gewesen. In Palästina kam dann das Ackerbaufest der daselbst sesshaften Kananäer hinzu, das Fest der ungesäuerten Gerstenbrote, die Matzot oder Azymen, das Matzenfest. Haltet das Fest der süßen Brote ab, während 7 Tagen sollt ihr Brot ohne Hefe essen. Exodus 34, 18, 21, 23, 15, Levitikus 23. Es war das ein sogenannter Durchgangsritus, wahrscheinlich aus rein praktischen Erwägungen einst hervorgegangen und erst später dem Osterfest, mit dem es zeitlich zusammenfiel, als begleitende Zeremonie angegliedert. Dem jerusalemischen Stadtkult waren beide ihrer ländlichen Herkunft nach fremd und erlitten daher, als im 7. Jahrhundert die deuteronomische Zentralisation daselbst durchgeführt wurde, ihre sinngemäße Umdeutung zu Opferspenden an einen persönlichen Gott, war sie beide ursprünglich nicht von ferne gewesen waren und wurden nun auch obligatorisch auf den Abend des 14. Nisan, da das Osterlamm gegessen wurde, zusammengelegt. Das Gesamtritual bestimmte nun: Das Passa wird abends im Tempel gefeiert. Dann folgen die 7 Tage der Matzen, abgeschlossen mit dem Ruhetag, der einst den sabbatähnlichen Inhalt des kanaanitischen Süßenbrotfestes für die alten palästinischen Ackerbauer gebildet hatte. Deuteronomium 16,1-8, Ezechiel 45, 21 folgende, Exodus 21, 12 folgende, 25, 1 folgende. Insofern war aber die Zusammenlegung des Beduinenfestes und des Agrarfestes keine Vergewaltigung, weil beide unabhängig voneinander auf der Natur eines Primizfestes fußten, das heißt auf der sakralen Darbringung des Erstertrages, sei es der ersten Geburt, sei es der ersten Feldfrucht. Exodus 34, 19 folgende. Die Erstlinge, sowohl die animalischen wie die vegetabilischen, wurden hingegeben, damit das El, das sakrale Fluidum der Kulttage, mit dem Opfertier oder der Opfergarbe die schädlichen Stoffe aus dem nun künftig neu anhebenden Leben vorwegnehme und beseitige, worauf denn der Gedanke der materiellen stofflichen Sühne von Sünden durch den Opfertod eines lebenden Wesens der weiteren Religionsentwicklung eingefügt wurde und damit auch das Passa zu seinem Sinn der Sühnung kam. Zweitens. Ein solcher Sühnesinn hat sich ja dann bekanntlich im Urchristentum mit der Feier des Herrenmahls verbunden, und die wichtige Urkunde darüber besitzen wir in dem Briefabschnitt des Paulus. Wir stehen da insofern auf gut historischem Boden, als es sich um Aussagen des Apostels über seine eigene Erfahrung handelt. Er hatte in Antiochien eine Begegnung mit dem Apostel Petrus, dem Haupte der jerusalemischen Urgemeinde, und es kam da zu der großen prinzipiellen Auseinandersetzung über die urchristliche Tischgemeinschaft, ob sie im Sinne des jüdischen Gesetzes das Zusammensein mit Heiden für einen Christgläubigen ausschließe. Galater 2, 11-14. An jener Mahlzeit in Antiochien, an der Petrus mit Unbeschnittenen zusammenkam und darüber mit seinem Gewissen ins Gedränge geriet, weil die Jakobusleute von Jerusalem gegen ihn scharf machten, kann recht wohl der urchristliche Kultakt stattgefunden haben. Denn von einer bloßen Privatmahlzeit brauchte ja Paulus keine Kenntnis zu haben, oder sie fiel nicht für seine grundsätzliche Stellungnahme ins Gewicht, wenigstens nicht für eine so heftige. Dann wird von Paulus erzählt, er habe während der Meerfahrt im Sturm auf dem Schiff das Brot genommen, Gott Dank gesagt, vor allen Anwesenden, es gebrochen und davon zu essen begonnen. Nach einigen Handschriften, Beschitto, alte Italer, hätte er auch den anderen ausgeteilt, Argonauten 27,35. Er hat sich beim persönlichen Brotgenuss nicht anders betragen als bei der Austeilung des Herrenmahles, so dass ihm, danach zu schließen, der Sakramentgenuss etwas ebenso Alltägliches bedeutet hätte wie der profane Ernährungsvorgang jedes Essens etwas Feierliches. Und dann erzählen die Wirrstücke der Apostelgeschichte von dem siebentägigen Aufenthalt des Paulus in Trojas auf seiner Reise von Ephesus nach Jerusalem etwas Wichtiges. Der Vorabend seiner Abreise war ein Sonntag. Der Apostel feierte in der dortigen Gemeinde das Herrenmahl und hielt dabei eine Ansprache, die bis Mitternacht dauerte. Das Zimmer, in dem wir versammelt waren, hatte mehrere Lampen. Ein junger Mensch namens Eutyches saß auf dem Fenstersims, schlief über der langen Rede des Paulus ein und stürzte, vom Schlaf übernommen, aus dem dritten Stockwerk hinunter. Als man ihn aufhob, war er tot. Aber Paulus stieg hinunter, beugte sich über ihn, nahm ihn bei den Armen und sagte, beunruhigt euch nicht, seine Seele ist noch in ihm. Dann stieg er wieder hinauf, brach das Brot und aß, nahm von neuem auf lange das Wort bis zu Tagesanbruch und reiste dann ab. Argonauten 20,7-11. Hier ist zweifellos das urchristliche Abendmahl gefeiert worden, und zwar nur mit Brot, wobei mit der Mahlzeit eine ausgiebige rednerische Unterhaltung verbunden war. Es war auch der Zeit nach ein wirkliches Abendmahl und fiel auf einen Sonntag, den Paulus überhaupt gern auszeichnete. 1. Korinther 16, 2. Bei diesem trojanischen Abendmahl hat Paulus den Vorsitz geführt, obwohl er nur zugereist, nicht Mitglied der Gemeinde war. Als Stifter von Gemeinden und Persönlichkeit von apostolischem Rang stand ihm diese Leitung eines Kults selbstverständlich zu. Und wie sich die Feier in der Gemeinde von Korinth abzuspielen hatte, das erfahren wir von ihm selbst in seinem ersten Briefe dorthin. 1. Korinther 10, 1 folgende, 11, 17 folgende. Wir sind also in der Lage, uns von der Auffassung des Herrenmahls durch Paulus ein zuverlässiges Bild zu machen. Für Paulus ist das Abendmahl ein Kultakt, der auf eine Einsetzung des Religionsstifters zurückgeht in Erinnerung an dessen von ihm persönlich gebrachtes Todesopfer und als eine Möglichkeit, durch Teilnahme an dem Kultakt mit diesem Todesopfer in Verbindung zu geraten. Auch ist die gesamte kirchliche Gemeinschaft für die Teilnahme aufgeboten. Die Gläubigen sind eingeladen, sich an den Tisch des Herrn zu setzen und seinen Kelch in Empfang zu nehmen. Brot und Wein, die an sie verteilt werden, sind der Leib und das Blut des Christus. Diejenigen, welche davon genießen, geraten dadurch in unmittelbare Beziehung zu Christus in seinem Tode. Die genannten beiden Abendmahlselemente sind ein übernatürliches Geschenk des Herrn, geistlicher Speis und Trank. Zugleich aber kommt im Abendmahl, wie es Paulus auffasst, auch die innige Vereinigung der Gläubigen nicht nur mit Christus, sondern auch mit allen anwesenden Gemeindegliedern zum Ausdruck. Der Segen, den der Gläubige aus der Teilnahme am Abendmahl zieht, ist das inbrünstige Aufgehen im sterbenden Christus, nach Paulus das einzige Mittel, sich mit dem auferstandenen Christus zu verbinden und auf diese Weise erlöst zu werden. Dennoch will Paulus das Abendmahl nicht als eine bloße Funktion seiner mystischen Heilsmechanik aufgefasst wissen. Der Mensch hat seinerseits Bedingungen zu erfüllen, wenn ihm die Teilnahme am Abendmahl zum Heil ausschlagen soll. Er muss des Mysteriums, dessen er teilhaftig werden will, würdig sein, muss also trachten, nicht wieder in seine Sünden zurückzufallen, durch die er den Zorn des Herrn erregt, und muss sich namentlich auch vorsehen, nicht etwa durch Teilnahme an einem ähnlichen heidnischen Mysterium, wobei wohl für Korinth an den eleusinischen oder sonst einen orphischen Geheimkult zu denken ist, sich dem Wirkungskreis seelenräuberischer Dämonen auszusetzen. Vonnöten ist also ernsthafte Selbstzucht nebst entsprechender Selbstprüfung. Denn mit unwürdiger Teilnahme verscherzt der Gläubige nicht nur das gesuchte Heil, sondern zieht sich auch den unerbittlichen Zorn Gottes zu, weil er Missbrauch an der Gemeinschaft geübt hat. Dies ist die Meinung des Paulus vom Abendmahl. Aus ihr ist ersichtlich, dass es sich für ihn um ein heilbringendes Sakrament handelt, das im System seiner Erlösungsmystik einen festen Platz angewiesen erhält. Drittens. Die Stellung der Eucharistie in den vier Evangelien spiegelt im Kleinen die Meinung, dass dem Reinigungssymbol des Täufers bei Jesus ein Ernährungssymbol zur Seite trete. Bietet der synoptische Bericht über das Abendmahl eine schon durch frühere Stücke vorbereitete Handhabe, ein Ernährungssymbol anzunehmen, so sehen wir den vierten Evangelisten, dem die Aufgabe komplizierter theologischer Reflexion über das Herrenleben zugefallen ist, mit einem höchst verwickelten Verfahren beschäftigt, um die Elemente eines christlichen Speisesakraments mit ebensolchen eines christlichen Reinigungssakraments in vollem Gleichgewicht auf die Darstellung der irdischen Jesusgeschichte zu verteilen. Der Evangelist Johannes hat sich in der Durchführung dieser Absicht durch ein sehr radikales Vorgehen zu helfen gesucht. Einen Abendmahlsbericht hat er sich gänzlich versagt, hingegen dessen symbolischen und theologischen Inhalt in Einzelszenen dem Erdenleben Jesu eingefügt. Zu mehreren Malen gelangen Brot und Wein zur Behandlung. Die bewusste Anspielung auf die Elemente der Eucharistie ist nicht zu verkennen. Es handelt sich um die Hochzeit von Kana, Johannes 2, und um das Gleichnis vom Weinstock und seinen Schößlingen, Johannes 15. Als der johannäische Christus von seiner Mutter gebeten wird, doch dafür Sorge zu tragen, dass die Gäste wieder Wein zu trinken bekämen, antwortet Jesus: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Johannes 2, 4. Im vierten Evangelium ist öfter von dieser Stunde Christi die Rede. Johannes 7, 30, 8, 20, 12, 23, 27, 13, 1. Und immer ist damit seine Todesstunde gemeint. Vorher will er keine Wunder tun. Der Sinn ist wohl der: Jesus weigert sich auf der Hochzeit von Kana schon, das Wasser durch Wein zu ersetzen, weil ja sein eigenes Blut noch nicht vergossen ist, weil er mithin und der johannäische Christus bedient sich ja überhaupt der Allegorien, die jüdischen Reinigungsgebräuche noch nicht durch ein entsprechendes Jesus-Sakrament außer Kraft gesetzt werden können. Christus wird einmal einen übersinnlichen Trank für die Seinigen schaffen, der sie in einen Zustand wirklicher Reinheit versetzen soll, während die jüdischen Reinigungsbestrebungen in ihrem sakralen Effekt gänzlich unzulänglich geblieben sind. Aber die Möglichkeit dazu wird erst mit dem Eintritt seines Todes geschaffen werden. Es kommt dann noch ein sehr wesentlicher Umstand hinzu. Der vierte Evangelist beseitigt zwar den Abendmahlbericht und ersetzt ihn durch die Fußwaschung, den sehr wesentlichen Begleitungsstand aber des in die Schüssel getauchten Bissens belässt er und zeichnet die Verräterrolle des Judas Iskariot noch über den synoptischen Bericht hinaus schärfer. Die betreffenden Stichworte lauten: Und bei einer Mahlzeit, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn des Iskarioten, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, erhebt er sich vom Mahle. Es soll die Schrift erfüllt werden. Der mit mir das Brot isst, hat seine Verse wider mich erhoben. Psalm 41, 10. Da tauchte er den Bissen ein, nimmt ihn und gibt ihn Judas, dem Sohn Simons des Iskarioten. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da spricht Jesus zu ihm: Was du tust, tue bald. Da nun jener den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Es war aber Nacht. Johannes 13, 2, 3, 18, 26, folgende 30. Und dazwischen nun die Fußwaschung, die nichts anderes darstellt als ein Reinigungssakrament. Anstelle des Abendmahls wandelt sich die symbolische Handlung in eine heilige Waschung. Aus einem Speisesakrament wird ein Reinigungssakrament. Der Wein des Abendmahles wird also rückverwandelt in das Taufwasser und auf diese Weise der Ausgleich geschaffen zum Verhalten Jesu auf der Hochzeit von Kana. Brot und Wein bilden das Elementepaar des paulinischen Sakraments und sind da einander völlig gleichgestellt. Das Elementepaar heißt bei Johannes Wasser und Wein, Reinigung und Ernährung. Diese Zweiheit lag dem vierten Evangelisten sehr am Herzen. In der vom Jesus geheimnisvoll angesagten Stunde ordnet er die Öffnung des Leichnams durch den Lanzenstich an, damit hier das sakramentale Elementepaar Blut, Eucharistie, und Wasser, Taufe, als Heilkräfte, die durch den Tod, wie vorausgesagt, für die Welterlösung frei werden, seine massive Materialisation erfahre. Johannes 19, 34. Das Motiv des Gott-Essens, Manger le bon Dieu, wie heute noch die französische Umgangssprache drastisch sagt, ist im Johannesevangelium bewusster und bei aller Allegorie begrifflicher zum Ausdruck gelangt als in irgendeinem anderen urchristlichen Dokument, das wir besitzen. Viertens. Was nun aber die Vervielfältigung der Brote anbelangt, die allen vier Evangelisten eigen ist, so darf man, wenn man auch hier Johannes neben die Synoptiker hält, diesmal weniger als je den Wandel der Anschauungen außer Acht lassen, die seine gnostische Theologie ausmachen, während sich bei den Synoptikern eine solche gnostische Absicht noch nicht im leisesten verrät. Johannes gibt folgende Paraphrase der synoptischen Vorlage. Zur Osterzeit lagert Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menge auf einem Berge. Zur Sättigung der Menge verfügt er nur über 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Er vollbringt das Wunder, sie damit alle satt zu machen, und hat noch 12 Körbe Brocken übrig. Das begeisterte Volk will ihn zum König ausrufen. Am andern Tag klärt Jesus dem Volk sein Missverständnis auf, indem er auf das Manna in der Wüste hinweist. Das Volk verlangt solches Manna. Jesus antwortet: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie Hunger haben, und wer an mich glaubt, wird nie Durst haben. Dass er nun das Gottesbrot sein soll, das vom Himmel herniedersteigt, also das wahre Manna, erregt beim Volk Murren. Er erwidert: Das Manna, das die Väter in der Wüste gegessen hätten, habe ihren Tod nicht verhindern können, wohl aber verhindere den Tod das wahre Himmelsbrot, und das sei sein Fleisch, hingegeben für das Heil der Welt. Die Juden murren von Neuem, dass dieses Himmelsbrot in dem Christusfleisch bestehen soll. Jesus bleibt dabei, dass das ewige Leben nur denen beschieden sei, die das Fleisch des Menschensohnes essen und sein Blut trinken. Wie mich der lebendige Vater abgesandt hat, und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, um meinetwillen leben. Johannes 6,57. Jesus gelangt über alledem zu der schwermütigen Einsicht: Einer von euch ist ein Teufel. Er sprach aber von Judas, dem Sohne Simons des Iskarioten. Denn dieser sollte ihn verraten und war doch einer von den 12. Johannes 6,70 folgende. Dieser Auszug aus dem 6. Kapitel des 4. Evangeliums, das diesen Inhalt hat, lässt die schwere theologische Gedankenarbeit erkennen, die sich der Johannist hat kosten lassen, um auch auf dem Felde göttlicher Ernährungsspekulation die Synoptiker aus dem Felde zu schlagen, was ja seine uneingestandene Absicht war. Uns scheint nun, die Forschung begehe einen schweren Irrtum, wenn sie der synoptischen Brotvervielfältigung ebenfalls eine derartig rückwirkende Kraft von der letzten Mahlzeit her zuschreibt wie der Johannäischen, und diese Erzählungen sogar einfach entstanden sein lässt aus einer nachträglichen Erfindung, die den Zweck gehabt hätte, die letzte Mahlzeit auf einen Sockel zu stellen, den sie mit den vorher erzählten Begebenheiten für den Abendmahlsbericht errichteten. So weit vorgeschritten war aber das dogmatische Interesse am Sühnetod Jesu, selbst bei Markus noch nicht, dass ihm oder seinen Vorlagen, die wir nicht kennen, eine ähnlich gewaltsame Maßnahme zuzutrauen wäre, wie sie sich dann bei Johannes vorfindet. Außerdem übernimmt ja der vierte Evangelist die bereits vorhandene Erzählung von der wunderbaren Massenspeisung, damit sein theologischer Tiefsinn sie glossieren und seine Dogmatik von der Eucharistie bei diesem Anlass anbringen kann, während ja die Urgemeinde schon früh diese doppelte Begebenheit einer zweimaligen Speisung von Volksmengen mit kärglichem Proviant sich ausgedacht haben müsste, nur zum Zweck, die Heilsbedeutung des letzten Mahls vorzubereiten. Das hieße, wie gesagt, den dogmatischen Apparat und das ihn veranlassende dogmatische Bedürfnis sogar bei Markus ganz unverhältnismäßig überschätzen. Wir haben früher dargetan, wie viel näher es liegt, in diesen merkwürdigen beiden Erzählungen von der Speisung der 5000 und der Speisung der 4000 leicht übermalte, aber dem Kerne nach tatsächliche Begebenheiten von biografischem Werte zu erblicken. Gewiss soll damit nicht bestritten sein, was ja zu deutlich am Tage liegt, um sich leugnen zu lassen, dass Markus und ihm nach auch die beiden synoptischen Gefährten im Kreuzestod Jesu einen Sühnetod zur Vergebung der Sünden erblicken und dass dieses Dogma auch bei ihnen vom Kreuz weg rückwärts auf die Lebensgeschichte des irdischen Jesus seine düstern Strahlen wirft. Die nicht zu leugnende Überdeckung ist aber harmloser Art. Durch den Hinblick auf den bevorstehenden Tod wird allerdings das geschichtliche Bild entstellt, denn Jesus hat bestimmt nicht, so wie es Markus uns nun glauben machen will, in seiner Verkündigung auf sein Ende hin abgezielt. Solche Stellen ziehen sich aber durch das ganze Evangelium. Markus 2, 20, 3, 6, 3, 20 folgende, 8, 31, 9, 30 folgende, 10, 32 folgende, 38. Damit hängen gewisse weitere schriftstellerische Maßnahmen zusammen, so dass auch die Haltung der Jünger in eine Schablone gespannt wird. Das in dieser Hinsicht am meisten auffallende Wort, der Menschensohn gebe sein Leben hin als Lösegeld für viele, Markus 10, 45, ist als ein späterer, bewusst paulinisierender Eintrag in den abgeschlossenen Markus erkannt worden. Fünftens. Von dem historischen Vorgang steht uns in den drei ersten Evangelien ein, trotz einiger Verdunkelung, ziemlich genaues und trotz äußerster Schlichtheit ungemein eindrucksvolles Bild zu Gebote. Als Passa oder Matzenfest haben die Teilnehmer die Mahlzeit nicht aufgefasst, obschon sie sich bewusst waren, dass nun die Zeit dazu nahte. Nimmt man die Darstellung der Synoptiker beim Wort, so hatte Jesus noch nicht manchen Abend in Jerusalem verbracht, seit er da selbst eingezogen war und übrigens keinen davon in der Stadt selbst, denn wohl mit begreiflicher Rücksicht auf die von ihm und den Seinigen kaum übertriebene Lebensgefahr, die er lief, entwich er Tag für Tag auf die Nacht hin nach Bethanien, um diese offenbar im dortigen Olivenhain zu verbringen. Was aber den Ort der Mahlzeit anbelangt, so stimmen alle vier Evangelien überein, Jesus sei in Jerusalem eingekehrt und im Laufe des Beisammenseins verteilte er Brot und Wein an seine Jünger. Besonders hervorgehoben wird dabei der Kelch, der als einzige gegenständliche Einzelheit aus dem sonst ganz allgemein gehaltenen Vorgang, während sie aber aßen, hervorsticht. Denn das Brotbrechen, das vorher erzählt wird, liegt mit im Rahmen einer trockenen Mahlzeit. Nur soll Jesus diesmal dem gebrochenen Brot eine besondere Bedeutung beigelegt haben. Und ebenso heißt es weiter, er habe den Kelch genommen, Dank gesagt, ihn herumgereicht, die Jünger hätten daraus getrunken und Jesus auch hier ein erläuterndes Wort beigefügt. Weit mehr beigefügt als er selbst hat dann freilich das ehrfürchtige Nachsinnen der Urgemeinde. Denn die eindringende Forschung, die gerade auf diese Begleitworte Jesu zur Austeilung der Speisen verwendet worden ist, hat ergeben, dass weder die sogenannte Einsetzung stattgefunden hat, noch dass er von einem neuen Bunde gesprochen habe. Ebenso wenig stammt von ihm der Befehl, diese Mahlzeit zu seinem Gedächtnis zu wiederholen, wenn er nicht mehr da sei. Wahrscheinlich ist der wahre Vorgang im Abendmahl noch uns am zugänglichsten bei Lukas 22,15 bis 18 geblieben, wonach Jesus etwa gesagt hätte: Mich verlangt sehnlich, dies Ostern zu essen mit euch, denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis das es sich vollende im Gottesreiche. Und als er den Kelch empfing, nachdem er Dank gesagt, nehmt das und beteiligt euch daran, denn ich sage euch, ich werde fortan nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes herbeikommt. Gesagt wird er also dem Sinne nach haben, das ist nun die letzte Mahlzeit, die ich mit euch teile vor der Herbeikunft des Reichs. Aber wir werden wieder zusammen eine Mahlzeit feiern, wenn das Reich da ist. Er sagte dies in zwei Sprüchen, von denen der erste dem gemeinsamen Essen, der zweite dem gemeinsamen Trinken galt. Mehr ist an jenem Abend, sofern es sich um die Mahlzeit selbst handelt, kaum vorgefallen. Wie nochmals hervorzuheben ist, kann nicht die Rede sein von einer Absicht des Jesus, an jenem Abend mit seinen Jüngern das Passa zu essen, wie sie in den Berichten ihm zugeschrieben wird. Er lässt einem Wasserträger sich ansagen. Wo kann ich unterkommen, um Passa zu feiern mit meinen Jüngern? Markus 14, 14, Lukas 22, 11b, vergleiche Matthäus 26, 18b. Wäre dies geschichtlich, so hätte jener Wirt dem empfangenen Auftrag nur höchst nachlässig nachgelebt. Vier wesentliche Bestandteile fehlen dem Abendmahl, um ein Passer zu sein. Es wird kein Lamm verzehrt. Der Midrasch spricht vom Auszug aus Ägypten und der Wüstenwanderung wird nicht verlesen. Es wird Brot gegessen statt Matzen und nur aus einem Becher getrunken, während vorschriftsgemäß ihrer Viere zu leeren sind. Auch zeitlich fällt der Abend vor Passabeginn. Es sollten aber in zwei Tagen Passa und das Fest der ungesäuerten Brote stattfinden. Markus 14,1, Matthäus 26,2. Wird also vermutlich der 12. Nisan, Frühlingsmonat, gewesen sein. Hält man aber statt Lukas für den ältesten Typus der Abendmahlsüberlieferung Paulus und Markus, so fiele die von jenem hervorgekehrte Betonung der Reichserwartung dahin, denn sie beide sagen gemeinsam nur aus: Jesus nahm ein Brot, segnete es, brach es und sprach: Dies ist mein Leib, und einen Becher und sprach: Dies ist der Bund in meinem Blut, als Zusammenstellung der Ausdrücke, die Paulus mit Markus wörtlich teilt. Wichtig ist auch noch die Bemerkung, dass dieser Vorgang stattgefunden habe, während sie aber aßen. Markus 14, 22. In eine bereits begonnene und als solche verlaufende Mahlzeit wäre das Abendmahl gewissermaßen als eine besonders feierliche und geflissentliche Maßnahme überdies eingelegt gewesen. So genau darf freilich eine wahrscheinlich eben doch nur schriftstellerische Überleitung nicht beim Worte genommen, wohl aber muss unterschieden werden, die Nahrungsaufnahme von den eigentlichen Kennzeichen eines religiösen Festessens bei den Juden, wie sie aus den rabbinischen Gebräuchen ersichtlich ist, von denen die Mischna erzählt: Brotsegen am Anfang, Weinsegen am Schluss. Da aber auf dieser ahnungsschweren Mahlzeit ein besonderer Gefühlston lag und in einer derartigen seelischen Betonung dann immer bei Jesus die Enderwartung mitschwang, so kann Lukas, wenn man bei seiner Erhebung zum Kronzeugen von einer Überschätzung des Codex D und der Italer reden zu müssen meint, doch kaum sehr fehlgeraten haben, wenn er der Überlieferung in dieser Richtung auf ein eschatologisches Endziel nachhalf. Das jüdische Passa scheint eine seltenere und grausame Variante des Speisesakraments gewesen zu sein, das in seiner hauptsächlichen Verbreitung auf einen Ackerbauritus zurückgeht, das Brot in erster Linie und daneben hier noch der Wein ebenfalls in seiner pflanzlichen Eigenschaft als die Frucht vom Gewächs des Weinstocks. Es hat also das historische Abendmahl mit dem jüdischen Passa kaum noch etwas zu tun, so wenig wie mit den Blutorgien, die nachher aus vorderasiatischen Priesterkulten ihm zur Seite traten. Daran gemessen muss der Ausspruch des johannischen Christus, dass wer sein Fleisch esse und sein Blut trinke, lebe, als eine weit abliegende Entartung der zarten Ansätze erscheinen, die im historischen Abendmahl sich für die Bildung eines jesuischen Speisesymbols offenbar vorfinden. Worin können diese nun aber bestehen? Das Brot brechend zu Hause nahmen sie die Nahrung zu sich mit Jauchzen und in Herzenseinfalt. Argonauten 2,46. Heißt es von der frühesten Urgemeinde, demnach hätten Speisekulte gleich nach Pfingsten im frohen Banne der verkündeten Reichsbälde stattgefunden. Vielleicht dürfen wir aus jenen authentischen oder fast authentischen Jesusworten bei Lukas 22,15-18, wonach er jetzt mit den Seinigen essen will, wie er später wieder mit ihnen essen werde, einen feinen Rhythmus des Werdens und Vergehens heraushören, wie er durch jeden Schlag unseres Herzens, durch jeden Stoß unseres Pulses, durch jeden Hauch unseres Atems pocht. Um ihn als ihren Hausvater saß seine Reichsfamilie, die er sich gegründet hatte. Brot und Wein dufteten und leuchteten ihm auf als die uralten Symbole der Mahlgemeinschaft mit Gott. Der natürliche Rhythmus vom Blühen und Welken findet seinen religiösen Pulsschlag in dem Gedankenpaar vom Gott aus der Nähe und vom Gott aus der Ferne, eine Alternative, wie sie auf dem Höhepunkt der alttestamentlichen Prophetie von Jeremias formuliert worden ist. Bin ich denn ein Gott nur von Nahebei, ist der Spruch Jahwes, und nicht ein Gott auch von Ferne her, Jeremias 23,23. Der Gott der Propheten hat von da aus seinen mächtigen Aufstieg in die unendlichen Entfernungen des Himmels genommen und ist zum Weltschöpfer geworden, der von Sonnenhöhe aus und mit Sonnenhelle Erde und Menschheit durchdringt. Oder vermag sich einer in Schlupfwinkel zu bergen, dass ich ihn nicht sehen sollte? Ist der Spruch Jahwes, fülle ich nicht den Himmel und die Erde aus, ist der Spruch Jahwes, eben da Vers 24. Der Prophetengott erwuchs, aber auch erstarrte so zu einem fernen Gott. Die Reaktion darauf haben wir vor uns in der Apokalyptik. Aus ihr heraus wird man dem Paulus gerecht, wenn man sein Bestreben erkennt, den verflüchtigten Gesetzesgott des Moses wieder auf die Erde und zu den Menschen herunterzuholen. Diese Lehre enthält der Römerbrief, aus dem fernen Gesetzesgott wird der nahe Heilsgott. Wie steht es nun bei Jesus mit dem letzten Gleichnis im Mahl. Wir sahen ja, dass die Gotteswelt ihm ein fassliches und begrenztes Gebäude bedeutet, dieser Oikosraum, in dem der Himmel Gottes Thron ist und die Erde seiner Füße Schemel. Beides greifbar, übrigens nach Psalmenworten, anzuschauen wie ein überschaubarer Saal. Aber doch hat er den prophetischen Gegensatz zwischen dem fernen Gott und dem nahen Gott im schwebenden Gleichgewicht gelassen und dadurch sich dessen Paradoxie nicht ausgesetzt. Immer wieder, in einer rhythmischen Schwingung, kehrt Gott, wenn er unter die Menschen tritt und unter ihnen wohnt, in seinen unerreichbaren Abstand zurück und zieht die Gewissheit des Gläubigen in himmlische Höhen empor. Die Wände des Raumes, in dem er zum letzten Male mit den Seinen aß, wichen vor Jesus zurück in eine unergründliche Ferne. Er wird wahrlich nicht mehr essen, bis neu gegessen wird in Gottes Reich. Aber diese Ferne konnte sofort zur Nähe werden. Die eschatologische Inbrunst des Jesus beim Abendmahl ist wohl nicht leicht durch unsere schweifende Fantasie zu überbieten. Die Schwermut, die über dem Mahle schwebt, wird kaum unübersetzt einfach und bewusst Todesahnung gewesen sein, weil es eben Reichsahnung war, die wir uns an Jesus bis zur Gefangennahme nicht konkret genug vorstellen können. Zur Erntezeit nicht, nach dem Täufertode nicht. Nun aber seit dem im Tempel verursachten Aufruhr jeden Augenblick. Nicht nach seinem erfolgten Tode, meint er also. Er deutet an, gewiss zu sein, dass, wenn er das nächste Mal mit ihnen ist, dann das Reich Gottes da ist, also morgen, und folglich bricht es diese Nacht herein. Sein engelhafter Kindersinn folgerte so. Dem aber stand die andere Gewissheit gegenüber. Am Tisch saß der Verräter. War das nun auf Erden sein Erntedank? Sechstens. Die gesamte evangelische Überlieferung stimmt darin überein, Jesus sei einem Verrate zum Opfer gefallen und Judas Iskariot habe ihn verraten. Wieder hängt es mit dem schriftstellerischen Arrangement des Markus zusammen, das schon vorher darauf hingewiesen wird, denn er unterwies seine Jünger noch in Galiläa und sagte ihnen, der Menschensohn wird Menschenhänden ausgeliefert werden, und sie werden ihn zu Tode bringen, und zu Tode gebracht, nach 3 Tagen wird er auferstehen. Markus 9, 21. Siehe, wir steigen nach Jerusalem, und des Menschen Sohn wird den Hohepriestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen, und sie werden ihn den Heiden ausliefern. Markus 10, 33. Die eingetretene Tatsache spielt sich am 12. Nisan ab. Passa und Matzen standen in 2 Tagen bevor, und die Hohenpriester und Schriftgelehrten trachteten, wie sie ihn mit Hinterlist zum Tode bringen könnten. Denn sie sagten, nicht auf das Fest, aus Furcht, es möchte ein Volksaufruhr entstehen. Markus 14,1-2. Und dann wird der Verräter eingeführt. Und Judas Iskariot, einer der 12, ging zu den Hohepriestern, um ihn ihnen auszuliefern, und diese freuten sich, als sie ihn angehört hatten, und sie versprachen, ihm Geld zu geben, und er suchte Gelegenheit, ihn auszuliefern. Markus 14,10 folgende. Das Weitere ist etwas ausführlicher bei Matthäus erzählt. Und während sie aßen, sagte er, fürwahr, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Und sehr niedergeschlagen wendete sich einer um den andern an ihn. Bin ich es, Herr? Aber er gab zur Antwort, der mit mir die Hand an die Schlüssel legt, der wird mich verraten. Was den Menschensohn anbelangt, geht er dahin, wie geschrieben ist von ihm. Aber wehe jenem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird. Besser wäre ihm, er wäre nicht geboren, dieser Mensch. Und Judas nahm das Wort, der ihn auslieferte, und sagte, bin ich es, Rabbi? Er erwiderte, du sagst es. Matthäus 26,21-25. Lukas vollendet die Steigerung, indem er für das Verhalten des Judas eine Erklärung gibt, welche die beiden ersten Evangelien schuldig bleiben. Aber der Satan drang in Judas, genannt Iskariot, ein. Lukas 22,3. Die schlichte Überlieferung kennt ursprünglich nur die Tatsache, dass Jesus verraten wurde, und zwar durch Judas, der sich den Feinden gegen Geld verdank. Matthäus weiß die Höhe des Preises. Er beträgt 30 Silberlinge. Matthäus 26,15. Weil eine Prophetenstelle eben diesen Ansatz nahelegt. Wenn ihr einverstanden seid, gebt mir meinen Sold, wenn nicht, gebt mir ihn nicht. Und sie wogen für meinen Sold 30 Silberlinge ab. Sacharja 11,12. Derselbe Prophet muss nachher noch den Selbstmord des Verräters decken, wobei ihn der Evangelist mit Jeremia verwechselt. Matthäus 27,3 folgende, Sacharja 11,12 folgende. Doch reicht diese prophetische Anleihe keineswegs aus zur Ursache für die Existenz des Judas, der dann nur als satanischer Gegenspieler zum Messias Christus erfunden wäre. An der sehr triftigen Menschlichkeit des Verräters ist aber vernünftigerweise nicht zu zweifeln. Während Simon Petrus, der Hauptjünger in der synoptischen Überlieferung, öfters vorkommt und schon da eine führende Stellung einnimmt, lässt sich das abschließende Bild von ihm doch erst aus der Apostelgeschichte und den großen Briefen des Paulus gewinnen. Rückschlüsse darauf beleben die gelegentlichen Andeutungen über ihn in den Evangelien. Die wichtigste darunter steht mit dem Abendmahl in Zusammenhang, in dem Jesus im Anschluss daran Petrus seine Untreue vorhersagt, ebenfalls belegt mit einem Zacharia-Zitat. Zacharia 13,7. An diesem Motiv enthüllt sich in der Folge anschaulich das sanguinische Temperament des Hauptjüngers. Markus 14,54, 16 bis 72, Matthäus 26, 58, 69 bis 75, Lukas 22, 54 bis 62. Da er nach großen Beteuerungen seiner Treue in unrühmlicher Schwäche seinen Herrn verleugnet. Anders verhält es sich mit Judas, dessen Person sich nur in der Silhouette des Verräters im Augenblick der Krisis einschiebt. Doch ist diese seine Handlung so folgenreich und geht keineswegs im leeren Typus auf, dass er weit weniger aus der synoptischen Überlieferung wegzudenken ist als sogar Petrus. Denn er greift im Höhepunkt des Herrenschicksals entscheidend ein und besiegelt es. Sein späterer Selbstmord gehört kaum der ältesten Traditionsschicht an und ist an sich höchstens für erbauliche Betrachtungen von Belang, wie einem Bösewicht die verdiente Strafe auch diesmal erreicht. Von hohem Werte ist dagegen sein Erscheinen, sobald unser Blick sich dem Eindruck zuwendet, den der Verrat in der Seele Jesu hervorruft. Ja, wir müssen uns gestehen, sobald wir in voller Unbefangenheit die Szene des Abendmahls überblicken, dass dann die friedliche Wehmut der Abschiedsstimmung und schwermütige Reichsahnung durchstoßen und übertäubt wird von der Ansage des Verrats und dadurch dann allerdings in das ahnende Gefühl vom nahen und gewaltsamen Tode überführt wird. Wenn man da nun nicht davor zurückschreckt, die psychologischen Folgen der Lage zu ziehen, dann darf man jene Deutung nicht unausgesprochen lassen, die von psychoanalytischer Seite vorgetragen worden ist. Jesus, der seinen Todfeinden eben am gleichen Tage noch so flammend und unerschrocken im Tempel standhielt, habe nun untergehen wollen. Er war nach Jerusalem gezogen, um seinem Meister, dem Täufer, die Treue zu halten, die ein Prophet dem andern und überdies der Jüngere dem Meister schuldet. Er hatte den Tempel gesäubert und dessen hohe Klerisei als Sieger in den Disputationen vor allem Volk verstummen machen. Was geschah nun mit ihm? Sollte er nun täglich immer so dort oben weiter manifestieren? Was hätte das für einen Sinn gehabt? Hätte sich nicht der erste, überwältigend mächtige Eindruck den sein Auftreten hervorrief, abschwächen müssen? Und was dann? Da gab es für ihn doch nun nur noch eines: dem eigenen Ende nicht ausweichen, sondern ihm furchtlos in die Augen zu schauen. Es ist wohl das Größte am Untergang des Jesus, ihn von der Gewissheit seines Werkes und dessen künftigem Bestande so felsenfest erfüllt zu sehen, dass er der Verzweiflung nicht fähig war. Denn auch das, was ihn dann gleich darauf in Gethsemane befiel, war nicht Verzweiflung. Die entscheidende Zwiesprache der Abendmahlstunde lautete: Jesus, fürwahr, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern, er isset mit mir, Markus 14, 18b. Und darauf die Jünger, der Reihe nach jeder: doch ich nicht etwa, Markus 14, 19b. Markus nennt den Judas nicht, er sagt nur: der Verräter esse hier mit Jesus und redet von der Gesamtheit der Zwölfe als dem geschlossenen Kreis ohne Lücke. Die drei anderen Evangelien verdeutlichen das jeder auf seine Weise. Bei Lukas 22,21: übrigens, die Hand dessen, der mich liefert, ist mit mir auf dem Tisch. Bei Matthäus 26,25: Judas aber, der ihn lieferte, hob an und sagte: doch ich nicht etwa, Rabbi? Sagte er zu ihm: du sagst es. Sehr ausgebildet ist dann diese unheimliche Seite der Sache im Johannesevangelium. Der Lieblingsjünger an der Brust des Herrn sagt: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: der, für den ich den Bissen tränke und dem ich ihn geben werde. Und den Bissen tränkend nahm er ihn und gab ihn Judas, Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen, da trank der Satan in ihn ein. Johannes 13,25 folgende. Stellt man auf diese johannäische Aussage ab, so lässt sie sich kaum noch anders wenden, als dass der johannäische Christus hier in dem Bruchstück, das er vom synoptischen Abendmahl beibehält, an Judas einen magischen Akt vollzieht, von dem die Synoptiker noch nichts berichten. Die Folgen einer solchen Auffassung wären dann diese: im Oberbewusstsein des Judas herrscht zunächst keine Ahnung davon, dass er Jesus den Feinden ausgeliefert hat. Dann aber wird die Decke, die das Bewusstsein über der unbewusst ausgeübten Verratshandlung magisch absperrte, da sie ja einem erschütternden Gemütseinbruch nicht standhalten kann, in dem Augenblick gesprengt, da Judas erfährt, Jesus stehe gefesselt vor Pilatus. Da wachte er aus dem schwarzmagischen Schlafe, in den ihn der johannäische Christus versenkt hätte, auf, sieht, was er angerichtet hat, und bringt sich um. Als Judas sah, dass Jesus verurteilt war, kam er von Reue gepackt um die 30 Silberstücke den hohen Priestern und Ältesten zurückzubringen, indem er sprach: Ich habe gesündiget, als ich unschuldiges Blut auslieferte. Aber sie sagten: Was geht das uns an? Das ist deine Sache. Und als er das Geld in den Tempel geworfen hatte, entwich er und erhängte sich. Matthäus 27, 3-5. Diese Auslegung ließe sich nur führen, wenn man sich auf den Boden des vierten Evangeliums stellt, wo sich das gewaltige Heilsdrama tatsächlich auf der Kulisse der schwarzen und weißen Magie abspielt. Auf die Synoptiker ist die Vermutung nicht anwendbar. Sie ist infolgedessen auch keineswegs historisch zu rechtfertigen. Der irdische Jesus, der schon in der Wüste die faustische Anwandlung, Magie zu treiben, von sich wies, konnte niemals einen solchen satanisch-schwarzmagisch-okkulten Eingriff in eine menschliche Seele fähig sein. Vielmehr erklärt sich sein Zerwürfnis mit Judas weit einfacher aus normaler Psychologie. Aus bloßer Geldgier hat Judas nicht gehandelt. Da sieht ihn die Überlieferung doch zu klein. Auch wird Jesus gewusst haben, warum er jeden Einzelnen und damit auch ihn in den engeren Kreis berief. Ein Fehlgriff aus Kurzsichtigkeit ist Jesus nicht zuzutrauen. Dennoch kann er sich in Judas getäuscht haben, und gerade diese Enttäuschung mag seinen Anteil an dem merkwürdigen Menschen nur noch vermehrt haben. Die Forschung hat uns inzwischen zum Beinamen Iskariot eine bemerkenswerte Vermutung beschert. Danach braucht Judas gar nicht aus dem judäischen Flecken Keriot zu stammen. Vielmehr hätte er dem spätjüdischen Apachenorden der Sikarier angehört oder wäre der Sohn eines solchen Geheimbündlers gewesen, wenn der Beiname Iskariot auf seinen Vater Simon zu beziehen wäre. Diese Sikarier kommen ja in der urchristlichen Geschichte schon einmal vor, insofern der Apostel Paulus unter ihnen einen Doppelgänger besaß und deswegen zu Unrecht verhaftet wurde. Der römische Oberst sah beim Verhör den Irrtum alsbald ein. Da bist du wohl nicht der Ägypter, der kürzlich die 4000 Mann Sikarier aufwiegelte und in die Wüste führte. Argonauten 21, 38. Sikarier hieß also so viel als Messermann oder Dolchbruder und bezeichnete die Zugehörigkeit zu einer extremen Umsturzbewegung im Spätjudentum. Nun enthält, wie wir sahen, der synoptische Apostelkatalog unter den 12 Namen auch einen radikalen Nationalisten, Simon der Zelote, und so könnte denn auch Jesus recht wohl mit Judas den Versuch gemacht haben, einen ungestümen Heißsporn in den Bann seiner Verkündigung zu berufen. Unschwer werden wir dann auch erraten, aus welchem Grunde dieser Versuch misslang und zu einem gespannten Verhältnis führte. Gemäß früheren Ausführungen hätte Judas die Zurückhaltung des Meisters in den ihm nahegelegten messianischen Ansprüchen enttäuscht. Deshalb kann zwischen beiden ein seelisches Missverhältnis von elementarer Wucht ausgebrochen sein, das dann irgendwie Judas zum Vertrauensmissbrauch trieb. Und so wurde Judas schließlich zu einer Hintertragung an den Hurenrat verleitet. Es wäre möglich, dass ihm, den ein Wunsch nach messianischen Taten Jesus zugeführt hatte, nun gegen Jesus eine wahre Verachtung überkam, weil er in der jesuischen Reichsverkündigung der Ohnmacht nicht länger mehr etwas anderes sehen konnte als eine Stümperei und Karikatur revolutionärer Aktion. Der Ekel an einem solchen Reich Gottes mag den Judas um alle Besinnung gebracht haben, wenn wir andererseits anzunehmen berechtigt sind, Jesus habe seinem Trotz und seinen Listen ein Äußerstes an Stolz und Demut entgegengestellt. Die jerusalemischen Drohgleichnisse hatten ihre Wirkung getan. Die Feinde wollten ihm nun um jeden Preis ans Leben. Der Schatten des Täufers und hinter diesem ein ganzer Zug ehrwürdiger Propheten, an deren Gräbern er oft vorübergewandelt war, riefen ihn zu sich hinüber. Judas war sein Mann. Alle Tage saß ich im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht greifen lassen. Matthäus 26, 55b. Es bedurfte also des Verräters. Er hieß ihn willkommen. Siebentens. Für historisch können auch noch die Vorgänge im Garten Gethsemane gelten. Aber sobald die Verhaftung vollzogen ist, verwickeln sich die Stränge der Überlieferung und sind durch eine orientierte Untersuchung der vier Passionstexte nicht mehr zum vollen Ertrage eines überzeugenden kritischen Befundes zu entwirren. Als sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg, Markus 14,26, Matthäus 26,30. Eine zwanglose, ungewollte Anlehnung an den bevorstehenden hohen Festtag mag also mitgeklungen haben. Im Übrigen band nicht die geringste Rücksicht mehr auf Zeitereignisse oder heimatliche Sitten der kleinen Schar den Sinn. Die Ahnung der Gefahr und die andere Ahnung, dass der lauernde Tod jene größte, sonst durch nichts zu erschütternde Gewissheit vom baldigen Reichsanbruch bedrohe, verwirrten die Gemüter der Jünger bis zur Erschöpfung. Nicht aber sein eigenes. Jesus versuchte sie mehrmals aus dem Schlummer, in den sie kaum an Ort und Stelle angelangt gesunken waren, aufzuschrecken. Das tat er aus der ungeheuren seelischen Anspannung des Augenblicks. Vielleicht haben schon die ältesten Zeugen, aus denen unsere Synoptiker schöpften, die Größe, die seine Seele gerade in diesen seinen letzten freien Stunden erfüllte, verkleinert, weil keine andere Seele groß genug war, ihr nachzuerleben. Jetzt erweckt es den Eindruck, als hätte Jesus vor der bevorstehenden Verhaftung sich gefürchtet. Das ist aber der Geistesgegenwart und der großen Haltung, die er sonst in kritischen Augenblicken bewahrt, unwahrscheinlich. Vielmehr weckte er die Jünger wegen der Bereitschaft, auf die er ja in seinen letzten Menschensohngleichnissen unaufhörlich hinwies. Er hat sicher damit gerechnet, dass irgendwie vor der Verhaftung, obwohl sie höchstens wenige Stunden auf sich warten lassen konnte, das Reich Gottes noch anbrechen könnte. Oder glaubst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könnte, er solle mir rasch mehr als 12 Legionen Engel schicken? Matthäus 26, 53. Sein Gebet, das ein inbrünstiges Ringen war mit dem göttlichen Vater, erschien schon dem frühesten Jesusandenken ängstlicher als uns jetzt in dem Abstand, aus dem wir heute die Szene lesen, glaubhaft erscheint. Aber wie es auch sein mag, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Markus 14, 36, Matthäus 26, 39, Lukas 22, 42. Und er rang und betete lange, und sein Schweiß fiel wie Bluttropfen auf die Erde. Lukas 22, 44. Der Inhalt dieses Gebets wuchs aus dem Grund des Glaubens und stieg immer neu empor. Aber, Vater, dir ist alles möglich. Markus 14, 36. Deshalb können sich in ihm nicht gut Zweifel nachträglich noch gemeldet haben, die er bis dahin unten hielt und gar nicht aufkommen ließ. Der letzte Block Selbstbewusstsein schmolz aus seinem Herzen dahin. Seine Seele war bis oben an mit Erstaunen gefüllt, dass Gott seine Gefangennahme geschehen lasse und seiner also nicht länger bedürfe. Gott kam raus ohne den Menschensohn, der so innig mit ihm verbunden war. Er glaubte es machen zu können, ohne den unentwegten Streiter gegen Satan und Dämonen, aber auch Erstaunen über die Schwachheit und Trägheit der Menschen, dass die Jünger sogar in dieser Stunde schliefen. Hätten in diesem Olivengarten, Gethsemane heißt Ölkelter, wirklich Angst und Zittern überwogen und nicht viel eher eine staunende Sicherheit, die seit der Taufe aus Jesus den tambischen Äoniker schuf, so wäre das Fehlen eines Fluchtversuchs nur schwer und gar nicht die Hoheit zu erklären, mit der er seinen Häschern einer militärischen Abteilung entgegentrat und an ihrer Spitze richtig den Verräter vorfand. Und der Verräter gab ihnen ein Erkennungszeichen, sagend, welchen ich küssen werde, den greift. Markus 14, 44, Matthäus 26, 48. Jesus sagte zu ihm, Freund, wozu bist du hier? Matthäus 26, 50, Lukas 22, 48. Dann wurde er gefangen genommen. Der nächtliche Anger vor der Stadt konnte nicht einsamer sein als die Einsamkeit der Seele, die hier zum letzten Male mit sich allein war. Die Überlieferung lässt sie nicht vom flimmernden Licht des Monds oder der Sterne erfüllt sein. Erst auf dem Hügel der Hinrichtung sorgen die drei ersten Evangelien noch für eine kärgliche Mitwirkung der Natur, Sonnenfinsternis und Erdbeben. Aber auch wieder nicht unter einem Natureindruck, sondern im Schatten des Alten Testaments. An jenem Tage ist der Spruch des Herrn Jahwe, will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen und auf die Erde am hellen Tage Finsternis senden. Amos 8, 9. Alle diese die Leidensgeschichte ausmachenden Vorgänge, vom Palmritt bis zur Grablegung, sind in das volle Gefühl menschlicher Erdnähe getaucht. Nicht einen Magier, einen Heiland der mühseligen und Beladenen, schildern die drei ersten Evangelien und an der so begriffenen und erfüllten Aufgabe sind sie zu einem mächtigen Volkslied geworden.